Heute wird eine dieser Folgen. Heute wird eine dieser Folgen. Aber ich muss vorneweg sagen, ich habe euch alle enttäuscht. Ich habe Deutschland enttäuscht, Marc. Und ich erzähle die Story. Ich erzähle die Story, ich gehe rein. Aber ich muss vorneweg sagen, ich habe euch alle enttäuscht. Es tut mir leid.
Zurück, es ist Folge 99 bei Game Changers. Mein Name ist Marc Donsacci, ich bin hier mit Jakob Johnson und wir haben natürlich immer eine gute für euch. Jakob live aus Aruba und er erzählt uns gleich, wie er dort gelandet ist. Aber erzähl doch mal, was können die Leute heute erwarten?
Bro, heute, wir haben ein paar interessante Themen, freischnauze Sachen, die uns auf Social Media aufgefallen sind, Sachen, die uns am Herzen liegen. Vorneweg aber muss ich euch erzählen, wie es kommt, dass ich jetzt gerade hier live aus Aruba aufnehme. Und zwar war eigentlich für mich geplant, dass ich in Deutschland Trip mache. Das Ganze ist leider ins Wasser gefallen, wir hatten zu viel los, wir hatten aber einen Haufen Travel Credits und eine gute Kollegin von meiner Frau, die hat sich extra Urlaub genommen, um uns in Europa zu besuchen. Und dann haben wir das Ganze storniert, umgebucht und haben günstige Tickets nach Aruba abgeklärt. Jetzt sollten wir aber eigentlich gestern fliegen. Und hier kommt die Story, weswegen ich euch alle enttäuscht habe und weswegen ich wirklich, also ich schäme mich so. Ich habe wirklich den ganzen Flug heute darüber, hier runter, als Frau und Kind haben geschlafen, habe ich so darüber nachgedacht, so was muss ich in meinem Prozess verändern, damit das nie wieder vorkommt, okay? Okay, hier ist die Story. Montagmorgen. Flug ist um 6 Uhr. Okay, alright. Nacht vorher am Packen gewesen. Bisschen stressig. Zeitplan hat nicht so ganz hingehauen. Wir hatten eine spontane Einladung angenommen, am Sonntag, um Egusi zu essen bei einem Kollege. Ja. So, weißt du, ich meine?
Kannst du nicht Nein sagen.
Du kannst nicht Nein sagen. Du kannst nicht Fufu und Egusi, kannst nicht Nein sagen. Aber du kennst aber auch deine Landsmänner, Marc, nee. deine Nijas. Ja, 13 Uhr stand auf dem Flyer, fängt das Ganze an. Ich glaube, wir haben gegessen um 15.30 Uhr oder sowas.
Ja. Das ist noch früh. Das ist noch früh tatsächlich.
Anyway, also Sonntag lief nicht ganz wie geplant. Ich bin noch am Packen bis nachts um spät. Dann kommt die Entscheidung, okay, wie viel Uhr calls in Uber? Wenn der Flug um 6 ist, Marc, wann planst du am Airport zu sein?
Boah, also mindestens 4.30.
Okay, und das ist wahrscheinlich für einen Domestic Flight oder sowas eher.
Also wir sind international oder wahrscheinlich, ja, dann müsstest du schon zwei Stunden vorher da sein, ne?
Okay, ja. Wir wohnen nicht direkt in der Nähe vom Flughafen, aber Nashville ist alles nicht so weit weg. Ich habe das Uber auf 4 Uhr gebucht, okay? Das heißt, Arrival Time wäre ungefähr eine Stunde 30 oder sowas vor Abflug. Also nicht vor Boarding-Beginn, sondern vor Abflug gewesen. 90 Minuten.
Ich bin tatsächlich auch einer, der es normalerweise knapp macht. Weil mir taugt es nicht so, am Airport zu warten. Also ich bin auch immer...
Marc, I'm right there with you. Ich bin ein knapp auf Kante-Guy. Darum habe ich Clear. Ja, das heißt, ich warte nicht in den Linien. Ich gehe direkt rein, zum Zoom. Und ich schaue immer vorher, dass ich am Abend vorher... Das hat Philipp mir beigebracht. Am Tag vorher, du machst den Check-in. Du hast alles auf der App, Boarding-Pässe und sowas. Ja. Alles easy peasy. Ich will das Check-in nachts machen. Das geht irgendwie nicht, weil du musst irgendwie deinen Pass hochladen oder sowas. Okay, das heißt schon... Hier kommt schon mal ein Trick. Wir müssen Check-in vor Ort machen. Wir kommen da an. Ich habe nicht nachgedacht. Nashville. Alle kommen nach Nashville zum Feiern. Es ist Memorial Day Weekend. Ding, ding, ding. Montag tun Leute aus Nashville rausfliegen und Leute aus Nashville, die irgendwie in Urlaub gehen und sowas. Der Flughafen ist packed. Der Flughafen ist packed. Wir kommen da an. Die Schlange von United geht schon so länger raus, als ich es eigentlich, weiß ich mal, als dir wohl ist in dem Moment.
Also wann seid ihr angekommen? Wie viel Uhr?
Also wirklich, wahrscheinlich, wir hatten eine Stunde 25 Minuten oder sowas.
Ja, also 4.30, kurz nach 4.30.
Ja, kurz nach 4.30, 4.35 oder sowas, kommen wir an. Bam, raus aus dem Ding, okay, in die Schlange, zum Check-In-Schalter, boom, ich will den Check-In machen, okay, da muss ich die Pässe einscannen, da war noch was, ding, da muss noch jemand kommen von hinter dem Desk, um das manuell zu machen, okay. Und dann kommen wir zu einem Screen, wo so steht, okay, du brauchst aber noch die Travel-Card. Ich so, Travel Card, Digga, Corona ist also jetzt schon wirklich Minimum 4 Jahre vorbei. Die sagen so, nein, das ist irgendwie so eine Card, du musst dir was ausfüllen online und es bestätigen. Hier ist der Link, wenn du es nicht hast, darfst du nicht fliegen. Also wir können dich nicht mal hier losfliegen lassen. Ich so,
okay, ach so, wie so ein Esther oder was?
Wie ein Esther, wie ein, es ist kein Visa,
ja.
Es ist nur, weil die Insel so klein ist, wollen die so ein Online-Register haben, wo die wissen, wer auf die Insel kommt sozusagen.
Mhm.
Und es wird auch sofort angenommen. Aber du musst einmal da reingehen und eine ganze Information eingeben und abschicken und $40 zahlen und dann 10 Minuten später hast du das. Aber
okay.
Dann weißt du mal, boom, wir sind sowieso schon spät dran, wir müssen das Check-in machen, wir stehen da in der Schlange, wir versuchen das Ding auszufüllen, wir kriegen das Ding ausgefüllt, ich drücke absenden, meine Bank sperrt mein Konto, weil das eine ausländische Transaction ist. Weißt du, ich meine, die haben so gesagt, hey, Digga, der geht nie, weißt du, ich meine, der hat nichts mit irgendwie Aruba zu tun oder sowas.
Oh,
die freezen shit. Meine Karte. Ich so, damn, ich versuche die andere Karte, die nehmen keine American Express, weil Aruba kennt American Express nicht. Bam, okay, shit. Bank anrufen. Okay, unlock. Irgendwann eingesehen, Bro, wir packen es nicht. Es ist
yeah.
vorbei. Game over. Und ich sag dir, es ist das erste Mal, dass mir das passiert ist, dass es nicht hingehauen hat. Das ist das erste Mal, Bro, ich flieg schon so lange. Das ist das erste Mal, dass ich es nicht gepackt habe, den Karren irgendwie noch aus dem Dreck zu ziehen, mit irgendeinem Trick, mit meinem Silver-Status, Premier Access, Clear, irgendwas. Es gab irgendwann einfach, es gab keine Option mehr.
Damn.
Und ich musste einfach eingeknickt das Uber zurück nach Hause rufen, die ganze Mannschaft wieder einladen, die ganzen Koffer wieder einladen und nach Hause fahren. Bro, das war ein hartes L, Bro. Das war das verrückteste
crazy.
L, was ich... Und da habe ich gesagt, Bro, ich habe einfach meine deutschen Roots enttäuscht. Weil als Deutscher
die
weißt
deutsche
du,
Pünktlichkeit. Mhm.
2 Stunden Tugend. Vorher spätestens musst du da sein und du hast deine ganzen Dokumente immer on deck und ready.
Du bist ready. Du hast Research gemacht, Wochen davor schon. Du weißt
davor.
Ganz genau, was dich erwartet. Du
exactly.
hast schon den Plan gemacht. Die Sekunde, die du dort im Urlaub ankommst, die ganze Woche ist durchgeplant.
Die ganze Woche ist durchgeplant. Es gibt gar keine Fragezeichen mehr. So, oh. Und er hat mich so hinterher, weißt du, ich habe mich so einen Arsch geknüpft, weil ist halt auch mit dem Baby, weißt du, mein Baby.
Ja, Digga, für ihn ist tough, ne? Boah.
So, das heißt.
Der Rhythmus ist halt komplett zerstört, alles, ne?
Rhythmus ist im Arsch. Das heißt, aber es ist alles easy. Wir haben es irgendwie, die haben uns umgebucht.
Aber ich kenne das Gefühl, Mann, die Nerven. Ich weiß, du hast geschwitzt, Digga. Alter, die. Abschicken.
Bro, und ist auch noch was anderes, Bro, wenn du jetzt so als Dad hittet es einfach nochmal anders, Bro.
Ja,
also
ja.
wenn es ich alleine und Brit gewesen wäre, ich hätte drüber gelacht, ich hätte angerufen und hätte, keine Ahnung, ich hätte den Urlaub einen Tag verlängert, egal, wir fliegen halt am nächsten Tag oder wir buchen es um, keine Ahnung, wir fliegen wo ganz anders hin, weißt du, wenn spontan,
ja,
hey, easy peasy, einen auf Checker vom Neckar gemacht. Aber so als Dad ist es so, ich hab mir so gedacht, damn, Bro, we gotta make better decisions for this family. So, where's the leadership?
Let my boy down.
Oh,
ach shit. Was, Alter, passiert doch, Alter, ist alles gut, Mann. Aber es ist wieder eine gute Story, Mann, zum Erzählen. Aber erzähl, okay, jetzt seid ihr doch noch irgendwie dort gelandet und dann nächsten Tag ist alles gut gegangen.
Selbes Itinerary praktisch.
Also wieder früh am Morgen für den Kleinen.
Wieder früher, eine halbe Stunde später. Und die halbe Stunde später, die hat man schon gespürt. Und halt auch einfach, weil wir schon gepackt haben, war der Tag vorher entspannter. Digga, wir haben am Ende des Tages, ich will jetzt nicht hier den Yoga-Guy Number One raushängen lassen, aber alles passiert für einen Grund. So, wir haben dann stattdessen zu Hause gechillt, haben unsere Nachbarn kennengelernt, war übel, übel dope, coole Leute und sowas in der Nachbarschaft bei uns, auch mit Kids und sowas, was einfach als so in den USA sehr selten ist, dass du mal eine Nachbarschaft hast, wo die Leute so miteinander reden und auch abhängen in der Straße und sowas. Das findest du nicht immer sehr leicht. Hat mich super gefreut. Und dann, ja, wir haben es rübergepackt. Hier kommt aber der Kicker wieder. Hier kommt der nächste Curveball, der von der Seite reingeflogen kam. Rental Car, okay? Ich habe einen Hertz Presenter Status. Ich habe alles im Vorher alles abgeklärt, alles easy.
Ja, there you go.
Aber dann komme ich da an und die sagen, hey, Ich habe immer meine eigene Renters Insurance. Also ich habe zum einen über American Express sind deine Rentals gecovert und ich habe auch meine eigene einfach Rental Versicherung über meine Autoversicherung.
Meine Autoversicherung, genau. Ja.
Die sagen so, ja, wir, hier in Aruba, wir nehmen keine External Insurance. Du musst so, entweder du hast keine Insurance oder du musst hier die extra Insurance kaufen.
Mhm.
Die bei $50 am Tag, so $50 am Tag oder die günstige kriegst du irgendwie für $30 am Tag, wo ich gesagt habe, so, okay, safe sind die am Scammen. Safe ist es einfach nur ein kleiner Aufschlag, den die hier machen, damit sie ein bisschen mehr Umsatz generieren. Na, mach ich nicht, brauche ich nicht. Alles gut. Ich mache auch zu Hause keine Unfälle. So, ich fahre einfach sicher. Ich habe meine Augen auf der Straße. Alles in Ordnung. Heute Abend, kurz vorm Abendessen, wir stehen, hier sind überall so Kreisverkehre. Wir stehen am Kreisverkehr warten gerade, bis der Verkehr losgeht und mir fährt einfach hinten jemand drauf.
Laber so nicht. Nicht. Digga.
Bro, nicht schnell, nicht mal schnell oder sowas. Vielleicht so einfach nur so ein bisschen rangeschubst. Nicht mal, dass wir irgendwie so einen Schock bekommen haben oder sowas.
Ja, ja.
Ultra langsam, aber halt ultra unnötig. Weißt du, ich meine? So, dann standen wir da, der ganze Kreisverkehr ist blockiert und hier in Aruba, weil die Insel so klein ist, die haben speziellen Service. Zwei Gründe. Die Insel ist übertrieben klein und die Leute fahren hier wie behindert. Die haben einen speziellen Service. Es ist eine Nummer wie 911. Die heißt 1654. Da rufst du an und dann kommt ein Typ vor Ort hingefahren mit so einem Van. Der macht Bilder von dem ganzen Ding. Der tut Statements aufnehmen, Papierkram ausfüllen und sowas, damit es hinterher keinen Streit gibt, wer was gemacht hat und sowas. Weil hier so viele fucking Unfälle sind, dass damit die Touristen nicht alle in die Krise kriegen, haben die es gestreamlined. Die haben das schon mit eingeplant in die Aruba Experience.
Du wirst in einem Unfall verwickelt sein. Du wirst in einem
Unfall sein. Aber good news, wenn du in dem Unfall bist, innerhalb von 10 Minuten ist der Papierkram geklärt und kannst wieder weiterfahren. Das heißt ja, das war heute Abend ein bisschen noch eine nervige Sache, aber... Ja, war zumindest nicht meine Schuld, also ist mir
great. Egal. Okay, also du bist okay, safe, du musst alles nichts okay, zahlen, ja. Alles okay, ja. Der ist dir reingefahren.
Ja.
Wie viel Uhr ist denn da im Augenblick?
Uns 10 abends. Ja,
also also eine Stunde vor. Ja. Ja, wir machen Late Night für euch, Leute, also bei mir ist auch schon 21:15, also 21 Herzen Uhr.
Für euch.
Ja, ja.
Jungs und Mädels.
Aber krass, aber erzähl uns mal erste Eindrücke, weil das ist aber auch ein random so... Urlaubsort ein bisschen, ne?
Ja, Aruba ist so eine Insel, ist vor der Küste von Venezuela, ist eine niederländische Insel, komischerweise, und es ist aber hier ganz strange, weil die Leute haben ihre eigene Sprache, und die sprechen aber alle, oder sehr, sehr viele sprechen mehrere Sprachen, weil hier wird Spanisch gesprochen,
okay.
Hier wird Niederländisch gesprochen, obviously, hier wird Englisch gesprochen und eben die arubische Sprache, die heißt irgendwie anders, irgendwas mit einem P, Papachui oder sowas.
Okay.
Und die ist so ein Mix aus allem Möglichen und den Sprachen, die hier da vorgesprochen wurden. Wir waren hier zum ersten Mal, als ich noch in New England war, 2021 oder sowas.
Ach, krass, 2020. Okay, du warst schon ein paar Mal drin.
Genau,
okay.
Wir waren schon einmal vorher da und wir waren in dem Jahr, also ich bin in meiner New England-Zeit nicht groß rumgekommen, aber wir haben am Ende dann ein paar so Wochenendtrips gemacht und wir waren in Turks, in Caicos waren wir mal am Wochenende. Wir waren in Puerto Rico gewesen für wirklich 2-3 Wochen oder sowas. Und in noch einem karibischen Spot. Und jedes Mal haben wir so ein leicht unangenehmes Gefühl gehabt, weil in diesen karibischen Inseln ist extrem schön. Die Hotels sind teilweise extrem geil. Aber wir sind so ein bisschen weggekommen mit dem Gefühl davon, dass so das Essen nicht immer sehr gut ist und so dieses Gefälle zwischen den Einheimischen und den Touristen an so Lebensstandards ist teilweise sehr, sehr krass.
Jo, ja,
so, absolut. Also gerade in Turks, das ist rough. Du hast auf einer Seite dieses Luxus-Resort, ja, wo die Leute kommen da rein zum Arbeiten und dann siehst du, wo die Leute leben, die so dein Essen machen und sowas und es sind halt so die krankesten Favelas, einfach auf so Sanddünen gebaut.
Ja.
Und dann, als wir hier nach Aruba gekommen sind, haben wir so ein komplett anderes Gefühl gehabt, weil hier ist ein bisschen mehr europäische Vibes. Du hast europäische Straßenschilder hier. Die sind ein Teil von der Niederlande irgendwie noch. Sicherlich ist ja auch nicht so ökonomisches Boomzentrum, aber den Leuten hier geht's relativ gut und die sind alle gut drauf. Also hier versucht niemand, dich irgendwie abzuziehen. Hier versucht niemand, dir irgendwie was groß anzudrehen, außer der Autoversicherung. Ich weiß nicht, du kennst es, wenn du normalerweise aus dem Flughafen rauskommst, da sind überall immer diese Jungs, die dir Sachen verkaufen wollen oder wenn du am Strand bist, Leute, die irgendwelche Tours verkaufen wollen.
Mhm.
Und wenn du da Nein sagst, sind die voll oft sauer. Hier in Aruba, die sagen so, oh, okay, und dann geben sie ein paar Recommendations für, wo du am Abend essen gehen kannst und sowas. Das heißt, die Leute sind hier ein bisschen freundlicher, herzlicher oder sowas und wir haben hier ein paar Locals kennengelernt und die haben uns auf eine Boat-Tour mit rausgenommen, als wir damals da waren und als unser erstes Urlaubsziel außerhalb der USA mit Kind haben wir gesagt, okay, lass dahin gehen, wo wir wissen, dass europäische krass, Gesetze und europäische
Infrastruktur. Ja, geil,
muss man anschauen, aber mit Family ist Aruba echt cool. Hier ist nicht viel los, wunderschöner Strand, die Sonne scheint und that's it, bro.
Ich schaue mir tatsächlich gerade ein paar Bilder an. 107.000 Einwohner, also relativ überschaubar das Ganze, aber mega. Die Fotos sind crazy. Und ihr seid da in einem Resort oder was? So all-inclusive oder was
wir
macht ihr?
Wir sind tatsächlich Airbnb dieses Mal.
Ja.
Weil wir unser eigenes Ding so machen können. Aber du bist so nah an den Stränden dran. Die Strände sind der große Strand ist überall offen und sowas. Das heißt,
das ist schon nice, Mann.
Ja, das Ritz-Carlton ist hier tatsächlich um die Ecke. Das heißt, wenn wir dann an den Strand gehen, gehen wir an deren Strand. Und okay. Der ist schon.
Ja, ich sehe die Bilder gerade. Nice. Wie lange seid ihr dort?
Ein paar Tage jetzt. Bis zum Wochenende sind wir hier. Also
habt ihr eine Woche
oder was? Ja, eine Woche.
Ja. Krass.
Eine Woche zusammen. Ist. Genau. Jetzt ein paar stabile Gyms. Die habe ich natürlich vorher gescoutet.
Das Wichtigste zuerst.
Bro, ich mache den Kasim-Style, Bro. Im Urlaub wird weiter trainiert, kein Problem.
Nice,
das mache ich mein Conditioning und sowas. Und dann, ja, es war jetzt mal, wir hatten übel viel Stress jetzt in den letzten Tagen und dann jetzt mal hier ein bisschen Strand
jetzt,
genießen.
Ja, jetzt erstmal Ruhe, Mann. Geil. Sehr gut. Ja. Erzähl, Memorial Day, habt ihr ein bisschen was gemacht?
Gar nicht.
Außer ihr getravelt, ne?
Ja, also, wegen dem ganzen Stress. Aber sag doch mal den ganzen Deutschen, die zuhören, worum es bei Memorial Day überhaupt geht.
Wenn du es mal wirklich, die Definition davon ist ja Memorial, also Gedenken an die gefallenen Soldiers. Darum geht es im Endeffekt. Aber im Endeffekt ist es wie 4th of July, wie an diese ganzen amerikanischen Feiertage. Es geht darum, einfach zu feiern, zu trinken, Barbecue am Wochenende mit Familie zu sein und einfach zusammen Zeit genießen. Und bei uns war nice, Mann. Ich muss sagen, war ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende. Digga, Onk Status, Alter, achieved, Mann. Ich habe am Sonntag, Digga, wahrscheinlich to date mein krassestes Brisket gemacht. Du, Alter, du weißt, Outdoor-Cooking, Alter, ich habe ja die komplette Station, hast gesehen. Also ich habe einen Outdoor-Grill, der ist eingebaut, so Auto, und den benutze ich fast gar nicht mehr. Mm. Digga, Cheatcode. Mein Traeger wird immer noch gut benutzt. Number one, Blackstone. Digga, ich liebe mein Blackstone.
Yeah. Okay.
Was Blackstone ist, Alter, für Leute, die es nicht wissen, ist einfach eine Kochplatte. Und ich mache auf dem Ding alles, Alter. Breakfast, Alter. Boah, Killer, Mann. Das ist so geil. Das Ding ist ein absoluter Cheatcode. Yeah. Aber ja, ich habe Brisket gemacht. Richtig fettes Teil. 18 Pfund.
18 Pfund.
18 Pfund,
9 Kilo Fleisch, also ja, ein 9 Kilo Piece an weiß, Rindfleisch mit
yeah, einer Schicht Fett oben drauf. Was ist das denn? Eine Schulter? Oder, ich glaube Schulter. Und Brisket ist ja das Ding, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin vom Barbecue. Und wenn du, es ist simpel im Ende, aber es ist ein krass aufwendiger Prozess und es ist easy zu versauen. Wenn du nicht den Steps richtig folgst und so ein bisschen Gefühl hast. Aber ja, ich habe 18 Pfund geholt und erstmal mindestens 3-4 Pfund erstmal weggecuttet. Du musst da so viel Fett wegtrimmen und alles. Und dann, ich halte es natürlich sehr, sehr simpel. Ich mache Salz, Pfeffer und ein bisschen Garlic drauf. Okay. Also nicht zu viel. Viele Leute sind da super fancy. Ich so, ey, stick to the basics, weißt du?
Yeah.
Dann wrapst du das ein und ich habe es tatsächlich. Das ganze Ding habe für 14 Stunden gesmoked im Traeger. Ich habe es abends um 9 Uhr rein, war morgens früh um 11 Uhr fertig, gekocht. Mhm. Aber dann ist ja der wichtige Part, Digga. Nach dem Kochen, die Rest-Period.
Der Rest.
Mhm. Dann holst du es raus und es ist eingewickelt in diesen Wachspapier, Butcherpaper nennt man das hier. Und dann holst du das aus, dann wickelst du es in Butcherpaper ein und dann nochmal in so eine Warmhaltedecke. Richtig eng zusammen und dann tue ich es in den Cooler rein, also wo halt einfach die Hitze drin bleibt. Und dann tue ich es, ich habe es um 11 rein und wir haben um 5 gegessen. Also nochmal 6 Stunden lang gerestet, wo die ganzen Juices ineinander nochmal richtig, da wird's, wow. Flavor, weißt du, der wird nochmal intensiv, die Intensity nochmal zu einem ganz anderen Level gebracht.
Ja, und hat geschmeckt.
Digga.
Ja.
Killer, Mann. Es war echt, weil das letzte Brisket, das ich gemacht habe, habe ich echt versaut. Ich muss sagen, es war überkocht. Und das Problem ist, du steckst da so viel Arbeit rein und du weißt halt einfach nicht, wie es rauskommt.
Wenn du erst einen Bissen nimmst, dann weißt du erst Bescheid.
Da kann viel
falsch gehen, wenn du das zu lange in der falschen Temperaturzone hast, dann wird es du trocken oder verliert den ganzen Saft eben daraus oder zerfällt nicht, wird hart, das kann auch hart und zäh werden.
Ich weiß nicht genau, was da, aber ich koche mit diesem Meter, das ist so eine kleine Meat Probe, also so ein Thermometer, das da die ganze Zeit drin ist und das ganze Zeit liest, die perfekte Temperatur, aber irgendwas war da falsch und es war so trocken, es war echt tough. Aber diesmal ist echt gut rausgekommen. Also das war ein geiler Start zum Wochenende.
Let's go, America!
Und America! Und dann gestern mit Freunden eingeladen, riesen Barbecue. Also das war unser privates Barbecue. Wir hatten Poolparty. Mein kleiner Bruder ist gekommen mit Familie. Also es war so intern, so ein bisschen uns, wir nur. Und dann gestern am Montag eben ja mit Freunden riesen Party gehabt. War cool. War ein erfolgreiches Wochenende, Mann.
Schau mal, damit ihr als Zuhörer mal das einordnen könnt, man mag, wie gesagt, hier aufgestellt mit Traeger, Blackstone und sowas. Ich habe mittlerweile meinen ersten Blackstone. Ich habe so
einen, hast du auch einen Blackstone geholt?
So ein Lobo Gasgriller mit halt einem so einer Metallplatte, das ist so eine gusseiserne Metallplatte.
Hast du gar keinen Blackstone?
Nee, also ich
habe die Firma. Billigvariante
gekauft. Ich habe die beim Teamkollege gesehen, deswegen.
Aber ist noch krasser, das ist wahrscheinlich das Luxusmodell.
Du weißt, mein Guru Mac Hollins hat so ein Ding, deswegen musste ich mir natürlich auch eins kaufen sofort.
Ich sag's dir,
real shit, der hat da so 20 Eier jeden Morgen gemacht.
Ja. Es ist echt cool, Mann.
Shit is done.
Was ich viel mache, ist so Hibachi-Style. Ich weiß nicht, ob das in deutschen Leuten was sagt. Also einfach, wo du so geschnetzelt hast. Mit so zwei Dingern.
Du hackst es alles.
Genau. Oder gebratenen Reis. Solche Sachen drauf. Es ist einfach, es ist so easy und so vielfältig, das Teil. Also ist echt
sauer.
Geil.
Okay, all right, we gotta cut it out. Wir werden gecancelt. Anyway, was ich sagen wollte, ist mein Brisket. Ich habe auch ein Brisket gemacht, weil ich habe doch eine halbe Kuh gekauft. Das heißt, ich hatte einfach.
Du hattest ein paar Briskets, ne?
Ich hatte ein Stück Brisket. Es war nicht super groß und ich habe aber natürlich keinen Smoker und sowas. Das heißt, ich musste das im Ofen machen.
Okay,
und, es war ziemlich gut, Mann. Mustard als Binder und dann auch so Seasonings draufgehauen und dann in den Ofen. 225 Grad auch über Nacht laufen gelassen, dann eingewickelt, nochmal eine Weile rein, rausgenommen, sitzen lassen. Und zwar echt überraschenderweise, es hat natürlich keinen Smoke, es hat nicht diesen Smoke-Flavor und es ist auch nicht so, nicht
dieselbe Juiciness. Ja, genau dasselbe, ja klar.
Aber es ist nicht dieselbe Juiciness, aber es ist auch zerfallen und hat ziemlich gut geschmeckt. Also es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen gecatcht, weißt du, ich meine, so dieses, okay, hi, das war so, wie sich's anfühlt, wenn du so ein Brisket machst mal für den ganzen Tag. Also ich verstehe, wie du dich da so reinsteigern kannst, dass du so richtig so
dein
Brisket-Rezept machen willst.
Das weißt du, wenn du diesen Angst-Status erreicht hast, dann bist du draußen, du bist Barbecue. Pit Boss, Alter, aber draußen am Barbecue.
Oh, shit.
Oh, nice, aber Brisket, das war schon nice, Mann, aber
lass mal Football reden. Wo soll man einsteigen, Bro? Wo bist du?
Erzähl, was haben wir denn alles geplant? Erzähl mal. Lass mal über die internationalen Games reden. Ich habe heute erst gelesen, da die Owners haben agreed, dass ab 27, also ab nächsten Jahr, bis zu 10 International Games gespielt werden.
Ja.
Schon mal ein Statement ist. Aber das erste Thema war hier, NFL geht mittlerweile komplett all in auf International Games ab 26. Dieses Jahr gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Ab nächsten Jahr. Korrekt. Ja. Nächsten Jahr 10. Also diese, wir spielen in Melbourne dieses Jahr, in Rio, London, Paris, Madrid, München und New Mexico. Und jetzt, NFL geht natürlich auf Global Growth. Das ist so die neue Schiene, die NFL fährt. Und da investieren wir sehr viel Geld und Resources rein. Und es ist so ein bisschen, kommt so ein bisschen zu den Kosten der Spieler. Wir haben öfter mal schon drüber geredet, so genau was bedeutet das denn überhaupt für die Spieler? Wie hart ist es, ein International Game zu spielen? Wie krass schmeißt sich das aus der Routine raus und alles? Und da einfach mal ein bisschen nochmal drüber reden, weil Leonard Fournette tatsächlich letzte Woche auch in einem Podcast drüber geredet hat, wie hart das eigentlich ist und wie scheiße die Conditions teilweise sind in diesen anderen Stadien, weil die natürlich nicht ausgelegt sind für NFL-Spiele. Weißt du, die spielen ein NFL-Spiel im Jahr dort und dann natürlich können die nicht alles berücksichtigen und die perfekten Konditionen herstellen. Aber ja, lass mal ein bisschen da einsteigen und so einfach von der Spielerperspektive in den International Game.
Ich finde den genauen Clip gerade nicht mehr, aber ich glaube, er hat direkt München beim Wort genannt.
München über die Rasenverhältnisse.
Hat er ein bisschen abgelassen, München seinen Rasen trash war, hat gemeint, dass eben dieses ganze England-Nummer ihnen irgendwie keinen Bock gemacht haben, dass die Teams halt auch immer wieder mit anderen Methoden experimentiert haben, von wegen, hey, ihr dürft nicht schlafen während dem Flug rüber, damit ihr euch adjusten könnt, wenn ihr da landet. Aber dein, sobald du dann landest, die restlichen Stunden, die du wach bist, sind sozusagen dein Off-Day, wo die dann sagen, ja, und jetzt geh mal raus und erkunde die City, mach dir ein paar Eindrücke, nachdem du gerade einen Flug, einen internationalen 8-Stunden-Flug durchgeballert hast, ohne zu schlafen.
Ja. Australien wird absoluter Irrsinn. Also da bin ich so gespannt, wie die das handhaben werden. Weil Australien ist halt, was ist das, 17 Stunden? Also das ist ja
Ich flieg nach Australien in 3 Wochen zum Trainieren.
Ach krass, ja.
Ich trainiere mit den Jungs unten in Melbourne, den Melbourne Muscular Guys und sowas. Das Itinerary ist ein 22 Stunden Trip, Bro. Ich fliege von Nashville nach San Francisco und von San Francisco nach Melbourne und es sind jeweils so, keine Ahnung, 7-8 Stunden oder sowas. Weißt du, ich meine? So back to back mit einem irgendwie 3 Stunden Layover. Und klar, als NFL-Team fliegst du dann vielleicht direkt von wo auch immer du fliegst, aber dann bist du trotzdem 12, 14 Stunden oder sowas in der Luft.
Mindestens, ja, Mann. Das ist next level, Bruder. Das ist so weit, Mann.
Crazy, so, und wie, ich meine, ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich liebe, dass wir den Football expanden und dass dass die NFL sich wirklich Mühe gibt, dass es für die Fans was gibt. Weißt du, ich meine, dass diese International Expansion wirklich läuft, dass Football mal nicht nur American Football mehr ist, sondern einfach Football. Ah, aber Bro, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das Mittelmaß ist, weil ich glaube, du tust gerade viel so guten Willen mit den Spielern verlieren. Weißt du, ich meine, mit dieser ganzen Sache, weil eben immer mehr, jede Mannschaft wird ein International Game haben. Weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß, weil es wird dein Internet dreht gerade komplett durch.
Ja, die NFL verbrennt einen Haufen guten Willen mit den Spielern. Weil du hast, jedes Team wird ein International Game haben. Und was gibst du deswegen zurück? Gibst du eine zweite Bye Week? Weißt du, ich meine? Nee, die Diskussion ist, ey, lass noch ein Spiel hinzufügen. Weißt du, ich meine? So,
der ist crazy, ja, Mann.
Und ist auch nicht wie du Jungs am schnellsten auf deine Seite bekommst, ist, indem du das Geld erhöhst. Weißt du, ich meine? Wenn ich der NFL Commissioner wäre, ich würde einfach einen International Game Bonus zahlen.
Das ist mal eine Sache, ja.
Der muss nicht mal groß sein. Du musst ja nur den Body der NFL auf deine Seite kriegen. Den Großteil der Spieler sind wie du und ich.
Ja. Red mal ganz kurz über Geld mit International Games. Weil normalerweise wirst du ja, das Geld wird versteuert in dem Staat, wo du spielst. Wie ist das mit International Games?
Ich glaube, die werden auf die NFL-Zentrale geschrieben in New York.
New York,
das heißt, also New York, Texas dann dafür.
Was auch auf Bullshit ist. Alter.
Wir sind Amerikaner, Bro, wir zahlen keine Taxes. What the hell?
Oh my God. Aber, ja. Weißt du, von NFL-Perspektive musst du halt so abwägen, was ist uns wichtiger? Weil ich denke, du stellst nicht das beste Produkt aufs Feld in einem International Game. Nee. Die Teams sind raus, die Spieler sind raus, du hast nicht dieselbe Routine, da ist einfach so viel anders, dieser lange Flug, Jetlag, alles, was du mit reinzählst. Die Performance wird einfach nicht dieselbe sein, die sie normalerweise ist. Aber dafür auf der anderen Seite hast du eine international Audience, der Football wächst, natürlich dadurch kommt Revenue, da kommt Jersey Sales, da kommt Ticketpreise, was auch immer. Also musst du abwägen, was ist mir wichtiger? Und ich denke, von einem Business-Standpunkt, von der NFL-Seite, die sagen sich auf jeden Fall, ja, natürlich wollen wir das Ding so wachsen, international so groß, wie wir können. Daher würde ich bin bei dir, dass sie sagen, okay, wir müssen den Spielern irgendwas geben, also irgendein Incentive, dass sie sagen, hey, ja, okay, wir machen das und das ist alles gut und wir nehmen das in Kauf, obwohl uns das von der Spielerperspektive ist hart, international zu spielen. Aber von dem Business-Standpunkt ist einfach zu krass, ist zu lukrativ, denke ich. Mm. Und es wird einfach nur noch mehr. Weißt du, die kennst du, Alter. NFL ist greedy, Mann. Die Owner, Mann, die wollen mehr. Also daher muss man sich einfach überlegen, so, okay, wie könnten wir das ändern und lukrativer für die Spieler machen? Mm. Oder zum Beispiel, was hältst du von der Idee, dass du ein International Game hast, coupled mit einer Bye Week, automatisch.
Ja, ich glaube, das muss auf jeden Fall, ich glaube, so ist es auch schon. Also ich glaube, es ist, wenn du International spielst, hast du auf jeden Fall deine Bye Week im Anschluss an das International Game.
Ein paar Mal letztes Jahr ist es passiert, wo die eben das sogar nicht hatten.
Ja, okay, nicht ist krass.
Das
nicht,
ist crazy,
Nee, auf keinen Fall. Also die Bi-Week, ich würde sagen...
Umso mehr, und du kannst ja irgendwann, das vom Schedule her, das funktioniert ja irgendwann auch gar nicht mehr mit den ganzen Bi-Weeks. Du hast dann 10 International Games, wenn es irgendwann 16, 17, wo jedes Team spielt, dann ist es ja gar nicht mehr möglich.
Ja, okay, da bin ich jetzt mathematisch überfragt.
Ja, aber ist eine Frage, die du dir halt stellen musst. So, weißt du, wie kriegst du das hin? Oder dass du sagst, okay, geografisch vielleicht, dass wir Teams wie San Fran und West Coast Teams, dass die vielleicht, okay, die könnten nach Australien gehen, obwohl es immer noch ein brutaler Trip ist. Aber das ist halt nicht wie ein East Coast Team, Alter, die dann sechs Stunden erstmal über Amerika fliegen müssen und dann noch nach Australien, weißt du, dass du einfach da ein bisschen smarter das Ganze hinlegst.
Ja. Aber ich glaube tatsächlich, der Weg ist einfach das Ganze, du willst, dass das Ganze gar nicht mehr hinterfragt wird. Wenn du nicht willst, dass die Spieler irgendwie überhaupt hinterfragen, was der Sinn von dem Ganzen ist, bro, zahlen 5.000 Bonus. Zahlen 10.000 weißt, Bonus. Das bedeutet den Superstars, die gerade wahrscheinlich am lautesten schreien, im Leonard Fournette, bedeuten diese 10.000 vielleicht nicht so viel, aber dem Großteil der Spieler und den Jungs, die zu den NFLPA-Meetings gehen und abstimmen.
So, I want to play international. Ich will, Alter, absolut. Gib mir den Bonus und dann, ich darf ein neues Land erkunden und woanders spielen. Cool, geil. Dann auf einmal wird's cool, so, weißt du?
Exactly.
Ja, nee, da bin ich komplett bei dir.
Also, da würde ich sagen, Vorsicht an die NFL, verballert da nicht den ganzen guten Willen, den ihr habt mit den Jungs, weil ich bin natürlich auch, stehe hinter der International Expansion, aber ich glaube, da müssen die aufpassen, dass es nicht so ein Issue wird, der dann hinterher von der Spielergewerkschaft so bekämpft wird, wie, sagen wir, künstliche Felder oder sowas. Weißt du, wenn das ganze Kampagnen aufgebaut werden, um da dagegen zu halten, das finde ich schade.
Aber erzähl mal ganz kurz von deiner Erfahrung. Ich habe ja noch nie International gespielt, aber du, wie war das denn da drüben in den Stadien? Du hast ist München oder Frankfurt, oder
war das? Ich war in München, ja.
Wie war die Allianz Arena? War das vergleichbar mit einem US-Stadion?
Ah, Bro, also von der Seitenlinie sah das Ganze sehr ähnlich aus.
Ja, also Turf, also oder halt der Rasen.
War Rasen. Was ich sagen würde, der Rasen war ein bisschen auf der feuchteren Seite. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann nicht sagen, wie es sich wirklich on-field angefühlt hat, weil ich nicht gespielt habe.
Yeah.
Aber so von Pre-Game Warm-Ups und allem sah auf jeden Fall wie so ein, du kennst ja, wenn so ein Rasen so voll ist mit Wasser, dass er so ein bisschen so einen Saft hat drin, ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen feuchter aus. Der Aufbau von dem Stadion innen drin, dieses ganze Innenleben vom Stadion ist natürlich ganz anders gewesen.
Klar.
Es war crazy zu sehen, weil du bist dann sozusagen durch so Gänge durchgelaufen, wo dann die ganzen also Fans und so Journalisten und sowas teilweise dann direkt da dran standen, wo in der NFL du so deinen eigenen Pathway hast, wo ihr dann als Mannschaft eigentlich niemandem begegnet.
Klar.
Bist du da so durch die ganzen Katakomben unter der Allianz Arena durchgelaufen. Sidelines waren ein bisschen breiter, würde ich sagen, als NFL-Sidelines. Da war irgendwie ein bisschen mehr Space und so.
Okay.
Ansonsten Stimmung eine andere, weil du halt Fans hast von allen möglichen Mannschaften und granted, für das International Game, wo ich in Deutschland war, das war auch tatsächlich, also all respect, das war jetzt nicht das spannendste Game, das war Football zum Abgewöhnen, New York Giants gegen Carolina Panthers am Ende der Season, weiß ich meine, beide von Playoffs eliminated, das war, rough für alle involviert und aber gut, am Ende ist es noch mal ein bisschen spannend gewesen, da kam noch ein bisschen Stimmung auf.
Erzähl mal von der Rest der Routine. Also okay, du hast dann natürlich dein Travel darüber und alles und dann normalerweise ist es immer dasselbe. Also du kommst an, du wirst von deinem Bussen abgeholt, du gehst zum Hotel, Essen ist immer dasselbe und Ablauf. Also war das auch alles vergleichbar oder war das ganz anders?
Also wie wir es gehandhabt haben, ist, dass die sozusagen den genauen Schedule weitergefahren sind, wie wenn wir in den USA wären.
Ja.
Nur halt, dass dann die Sachen natürlich zu einer anderen Zeit stattgefunden haben. Also wir sind zum Beispiel gelandet, haben direkt gepracticed und sowas, solche Geschichten. Was ich sagen kann, dass natürlich die ganzen Sachen, die du recovery-technisch machst, Cold Tub, Hard Tub, Massagen und sowas, da war es ein bisschen... Da war es ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Also da war der Unterschied dann schon ein bisschen größer. Also da haben die haben ein paar Massageleute mit rübergereist, die haben ein paar Physios und sowas mit rübergereist und auch Chiropractor haben sie welche mitgebracht und sowas, aber dann waren natürlich die Appointments, die Slots waren voll, waren recht packed. Ich glaube, ein paar Jungs haben sogar lokal sich ein paar Massagen organisiert und sowas, aber das ist die große Schwachstelle, die kann die NFL auch nicht beheben. Weißt du, du kannst nicht alles perfekt machen und sowas. Dass du halt nicht mehr, du hast halt nicht deine übliche Game Day Routine.
Klar, klar. Was denkst du, ist so das Number One größte Manko von der Spielerperspektive, was du in einem International Game, was dir fehlt?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus Essen und eben gerade, was ich gesagt habe, diese Recovery-Modelle, also mehr dieses Drumherum. Ja. Die Transportation, der Schedule und sowas, das geht alles. Ja. Auch das,
wie ist der Jetlag?
Und sowas. Bro, ich muss ehrlich sagen, so wie die das bei uns gehandhabt haben, war es nicht so schlimm. Also wir sind angekommen, ich glaube, wir hatten direkt Meetings und sowas, haben dann abends waren wir am Practicen und sowas und dann bist du schlafen gegangen und warst praktisch eigentlich in dem normalen Rhythmus drin.
Ja, das Kranke ist auch verschieden von Person zu Person. Ich bin ja so einer, ich habe ja kranken Jetlag, ne? Also jedes Mal, wenn ich zurück nach Deutschland gehe, also Minimum 5 Tage, Mann. Yeah. Also wo ich dann langsam in der Zeit drin bin. Also ich weiß nicht, ob ich so ein International Game hinbekommen hätte, Mann. Also da hätte ich wahrscheinlich unter krassem Schlafmangel einfach gespielt. So. Also das ist schon crazy, Mann.
Was halt auch crazy ist in dem Hintergrund, man so Schlafmangel, Stress und solche Sachen sind halt schon Verletzungserzeuger. Ja. Also das sind so Sachen, die vielleicht als Breitensport, da ist mir sich dessen nicht so bewusst. Aber es gibt echt Studien, die genau eben zeigen, wie Schlafmangel, Stress dazu führen kann, dass deine Muskeln irgendwie anders feuern und sowas und dich eben verletzungsgefährdeter machen.
100%.
Ja, also mal sehen. Ja. Ich denke am Ende des Tages, die Jungs sind bereit, echt viel zu machen, einfach in der NFL allgemein. Ja. Leute sind crazy, die Football spielen. Aber die wollen halt dann auch Kohle sehen.
Ja, Paid Guys. Das wäre so eine einfache Solution. Ich sag's dir, wie es ist. Stecken ein bisschen was in die Tasche.
Wo sollen wir bei den Giants bleiben?
Erzähl mal, was geht bei den Giants?
Ich musste meinen Giants-Kollegen anschreiben, weil die Jungs hatten wieder ein bisschen, schon wieder Schlagzeilen gemacht.
Also, Jackson Dart, Alter.
Nachdem Jackson Dart, Starting Quarterback von den New York Giants, den amerikanischen Präsident Donald J. Trump bei seiner Rallye in New York vorgestellt hat auf der Bühne. Ein paar Teammates haben öffentlich reagiert. Es gab einen Tweet von
Abdul,
wie heißt der Kollege? Abdul Carter. Hat gemeint, yo, what the fuck? What are you doing? ich hab gedacht, das wäre AI, als ich es zuerst gesehen habe. Yeah. Ich habe natürlich privat auch ein paar Jungs angehauen. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber die haben auch natürlich gesagt, einfach nur Kopf geschüttelt, gesagt, so, hey Bro, ja, keine Ahnung, was soll man machen? Wir haben mit ihm geredet, dies, das und das andere. Leute haben gemeint, ja, ist mega, es juckt mich nicht. Dies, das und das andere. Da wäre jetzt meine Frage, okay, wie weit kannst du dich als Quarterback vor allem aus dem Fenster lehnen für so eine Sache, wo ist da die Balance zwischen natürlich für deine politische Meinung eintreten und potenziell den Lockerroom zu verlieren? Weil
das ist
natürlich
eine gute Frage.
Jackson Dart hat das Ganze jetzt gemacht auf der Pro-Trump-Seite.
Ja.
Leute wie ich haben aber natürlich Colin Kaepernick applaudiert dafür, als er sein Knie genommen haben, wo natürlich auch einige Jungs sicherlich in NFL-Lockrooms eben nicht einverstanden waren damit. Und in der ganzen Phase um George Floyd, den ganzen Protesten und sowas, die hier in den USA gingen, haben wir immer, auch in New England, viel politisch aktivierte Aktionen gebracht, haben immer Non-Profit supported oder unsere Teamleader haben viel darüber gesprochen. Aber meine Frage in Licht von dem ist jetzt, okay, wo ist da die Balance zwischen deiner eigenen politischen Meinung und deinen Beliefs und deiner Rolle eben als Leader von einem Team mit Leuten, die ganz viele verschiedene Backgrounds und Beliefs haben?
Ja, das ist echt eine sehr gute Frage. Vor allem als Quarterback, vor allem in der heutigen Social-Media-Welt ist es schwierig, da wirklich einen Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite leben wir in einer Society, hier in den USA vor allem, Freedom of Speech. Du kannst, darfst du sagen, was du möchtest, ob Leute damit einverstanden sind, das ist der Ding, weißt du? Auf der anderen Seite, du bist Franchise Quarterback, du bist the face of the organization, du repräsentierst in dem Sinne auch den Rest des Teams. Und dann ist halt die Frage, okay, du hast deine Meinung hier und dann kritisiert dich öffentlich ein Teamkollege dafür, dass du eine Meinung hast und mit der er nicht übereinstimmt. Wer ist jetzt hier im Recht, verstehst du? Mhm. Das ist das Ding, weil einer sagt, okay, hier ist meine Meinung und das vertrete ich. Der sagt, ich mag deine Meinung nicht und ich kritisiere dich dafür öffentlich. Mhm. Als Quarterback ist es schwierig. Du bist im öffentlichen Licht. Ich denke, das Wichtigste als deine Position als Quarterback ist, das Team zusammenhalten, das Moral des Teams zusammenzuhalten. Daher, in der Situation, wenn ich Jackson Dart gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich einfach meinen Mund gehalten. Und das hat deine politische Meinung für dich selber. Das hat ja niemand was anzugehen. Das ist deine Beliefs und lass das dabei. Ich glaube nicht, dass das ihm irgendwie positiv irgendwas getan hat, dass es irgendwie ihm geholfen hat, das zu machen. Das ist das. Und es hat nur negative Schlagzeilen gegeben. Und daher ist es das gar nicht, das ist nicht wert für mich.
Eins der schwierigsten Sachen in der heutigen Zeit ist einfach mal die Fresse zu halten. Das ist übel schwer. Ja. Ich check's, vor allem die jüngere Generation. Ich habe auch übel oft, ist was passiert, ich lese die Schlagzeile und ich mache meine Twitter-App auf. Und ich fange an, den Tweet zu schreiben und ich sage, ah, weißt du was? Mm-hmm.
Ja, nee, habe ich auch schon.
Na, let's put that one back in the chamber. So, nicht weil ich jetzt nicht für was stehen will und nicht auf meinen Werten bestehe, aber einfach, weil du für ein paar Jahre eine Chance hast, was diesen Job hier zu machen. Ja? Mm-hmm. Und dieser Job ist nicht, der passiert nicht alleine. So, du bist nicht alleine da draußen auf dem Feld, sondern du bist zusammen mit 10 anderen Jungs und ihr müsst alle zusammen auf einer Page sein. Ja. Und deine persönliche Meinung ist vielleicht komplett anders wie die von den Jungs neben dir. Und es ist sowieso schon schwierig genug, 11 erwachsene Männer auf dieselbe Page zu bekommen. Und wenn du dann da zusätzlich noch irgendwelche Rifts aufmachst und interne Meinungsverschiedenheiten aufreißt, machst du das Ganze immer schwieriger, weil hier ist die andere Seite des Coins. Amerika hat Freedom of Speech und ist ein sehr, sehr geiles Recht. Aber du hast leider nicht Freedom of Consequence. Das heißt, für die Sachen, die du sagst, musst du hinterher auch die Konsequenzen tragen können.
Absolut.
Und das ist der Teil, den die Jungs leider immer vergessen. So, manchmal ist es okay, deine Meinung zu haben, aber du musst sie vielleicht nicht von der größten Bühne der Welt runterschreien und mit Absicht den Konflikt zu suchen.
Ja, aber was hältst du von Abdul Carter denn im öffentlichen seinen Quarterback ein bisschen bloßzustellen?
Bro, ich halte allgemein nichts davon, Streitereien in die Öffentlichkeit zu tragen.
Ja.
So, auch wenn wir jetzt eine Ungereimheit hätten untereinander oder ich sehe dich irgendwas machen, dann rufe ich dir einfach direkt an und sage, ey, yo, what the fuck? So, weißt du, ich meine, wenn Kasim irgendwas sagt oder jemand anderes irgendwie, der in der Football-Medienwelt irgendwas macht, wenn Icke irgendwas extrem Komisches auf einmal sagt oder macht, dann kann ich ihm einfach eine Nachricht schreiben und sagen, so, Bro, was los? Hä? Ich check's nicht. So, und ich denke, das ist eben die Sache, wie du es eigentlich lösen möchtest. Das heißt, das ist dasselbe Problem, ja, dieselbe Krankheit in zwei verschiedenen Versionen, wie die rauskam. Auf der einen Seite Jackson Dart, der jetzt unbedingt hier allen zeigen musste, was für ein krasser Patriot hier ist und hinter dem Präsident steht. Und auf der anderen Seite Abdul Carter, der allen sagen muss, hey, ich bin damit nicht einverstanden. Mhm. Diese Gespräche hätten einfach im Privaten stattfinden können. Weißt du, ich meine, hey, Jackson Dart, bin ich mir sicher, dein Agent kann Donald Trump anrufen und sagen, hey, Jackson Dart steht hinter dir, Mr. President. Und dann hängst du das Handy auf und niemand hat damit irgendwas zu tun. So, du hast deinen Support gezeigt. Du kannst Geld spenden, du kannst machen, was du willst.
Klar.
Alles deine Sache. Aber wenn du halt da oben dich auf diese große Bühne stellst, dann musst du auch die Konsequenz tragen, dass die ganzen Leute, die gerade in den USA leben und es läuft eben nicht so gut und wir haben alle das Gewinn ein bisschen satt, dann sagen, what the fuck, Bro?
Wie crazy war denn so der Backlash, den er im Lockerroom bekommen hat? Was du gehört hast von den Leuten, die danach kämpfen?
Was ich gehört habe, waren, also schon, die Jungs waren nicht begeistert.
Nein?
Die Jungs waren nicht begeistert, ja. Vor allem halt auch die großen Jungs, die am Ende des Tages so dafür sorgen müssen, dass du nicht umgerannt wirst, weißt du? Und ich bin mir sicher, schau mal, da müssen wir auch ehrlich sein, so niemand in der Liga wird mit Absicht einen Rap verlieren, Donald Trump introduced, jetzt lasse ich mich von Joey Bosa vernaschen. So, nein, das funktioniert nicht so in der Liga. So, jedes Rap, das du hast, gibst du trotzdem dein Bestes, auch wenn du für einen Typ blockst, den du jetzt nicht super geil findest.
Ja.
Aber es ist eben ein kleines Körnchen Sand wieder in dieser Uhr. So, weißt du, ein NFL-Team, das eine Meisterschaft gewinnen kann, das ist wie so eine AP-Tourbillon, klickende Uhr, wo eben Piece by Piece Teile ausgetauscht werden, bis du so eine Uhr hast, die einfach tick, 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 tickt. Mhm. Und da ist halt jedes Korn Sand, finde ich ein bisschen kritisch. Hier ist die Frage. Für wen hat Tom Brady 2008 gewählt? Keine Ahnung, Digga. Ich habe von Tom Brady noch nie irgendwas zu irgendeinem politischen Thema gehört. Mhm. Und das ist jetzt, Leute, kannst du über politischen Aktivismus sagen, was du willst, aber der Typ hat es vorgemacht, wie du halt einfach erfolgreich bist im Football. So, wenn dein Ziel ist, erfolgreich zu sein im Football auf deiner Position, dann ist es nicht unbedingt was, was dir hilft bei der Mission.
Absolut. Du spaltest halt einfach Meinungen. Das ist das Ding. Egal, was du sagst, die Hälfte der Leute werden mit dir übereinstimmen, die andere Hälfte nicht. Und das hilft dir nicht.
Und das Ding ist das, du hast ja die Chance, das zu tun. Bro, sind wir mal real über Lockerroom-Discussions. Dein Ziel ist es einfach zu polarisieren. So 50% von den Discussions sind so Jungs, die am Trollen sind. So, du tust mit Absicht deine Meinung so überspitzt vertreten wie möglich. Weißt du, ich meine, ich habe endlose Diskussionen geführt mit Jungs in Lockerroom, gerade mit O-Linern über, wo einige von denen, ich würde sagen, O-Liner tendieren eher konservativ über Public Transportation. Das war immer mein Thema, das mich auf die Spitze getrieben hat, Marc.
In welchem Sinne?
Amerika ist das beste Land der Welt. Warum haben wir Public Transportation schlechter als Bulgarien? Okay? Mhm. Warum haben wir Bus- und Bahnsystem schlechter als Kasachstan? Be real. So, weißt du, ich meine, wir sind das Nummer eins Land der Welt. Die schlauesten Leute, Apple ist hier, Disney, so die kreativsten Menschen der Welt, Nvidia, was weiß ich. Und wir können keine normale S-Bahn bauen? Keine normale U-Bahn?
Oder wie talking about? Crazy. Yeah.
Ich habe gedacht, wir haben die ganzen Büffel in Amerika.
Ich glaube, das Land ist zu groß, Mann. Das ist das Ding.
Stop it. Genau dieses Argument habe ich wieder und wieder gehört. Bro, weißt du, wie groß China ist? High-Speed Rail von
Die haben den, diesen Train, wie heißt dieser? Super High-Speed-Train.
High-Speed Supersonic Missile Train. Mhm. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das ist mein Wort. Schau mal.
Du siehst doch, was die in Kalifornien gemacht haben. Hast du gesehen?
Scheiße gebaut haben die,
ja. Die haben versucht diesen Train nach, Alter, und der hat seit 30 Jahren, Alter, haben sie vielleicht 2 Meilen gebaut.
Das ist genau, was ich meine. So, what are we doing? So, weißt du, ich meine? Aber es sind so Diskussionen. In solchen Diskussionen tust du natürlich überspitzt dann deine Meinung vertreten. Ich habe natürlich gesagt, ihr seid alle Vollidioten, ihr Amerikaner, ihr checkt nichts. So, und die natürlich dagegen gehalten, so, ey, du schwuler Europäer. Mit deinem Kippen rauchen und sowas. So, also ich habe da einiges einstecken müssen. An deutscher Nazi und dies, das. Ja. Aber alles im Scherz und im Spaß.
Ja, und ich sag's dir, wie es ist, Mann. Das ist zwischen Abdul Carter und Jackson, die sind jetzt auch nicht, das ist nicht real beef. Ich sag's dir, wie es ist, Mann, Alter. Der hat dem halt gesagt, der hat das auch wahrscheinlich nicht so ernst gemeint, sein Tweets. Also, what are we doing, man? Nach dem Motto. Und ich sag dir, und er hat ja auch im Nachhinein dann gesagt, so, hey, we talked, like, keep your narrative for yourselves. Like, we good. Weißt du, hat er gesagt. Und ich denke, so war das auch eher gemeint. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ausartet und irgendwie toxic Lockerroom wird. Aber ja, das sind halt einfach diese Lockerroom-Discussion. Hätte man wahrscheinlich im Lockerroom lassen sollen. Aber ich denke nicht, dass das jetzt super, super ernst wird, das Ganze.
Ja, glaube ich auch nicht. That being said, Bro, Jackson Dart. Stock going down, bro.
Ja, ja. Stock is down, aber down. Alter. Ey, Insider Trading is up, Alter. Er kriegt die Infos direkt von der Quelle, Alter.
Wie heißt dieser Chat, den Leute benutzen? Signal. Der kriegt den Signal-Chat jeden Morgen. Yeah. Mit den neuen Kalshi Positions und den neuen Polymarket. Genau, Alter. Polymarket Trade.
Ey, Alter, ey, der Junge ist jetzt in mit den Powerful People, Alter. Du weißt. Warte mal, Jank Account explodiert, Alter. Man weiß, was passiert.
Das ist funny, Bro. Der Bro retired in ein paar Jahren. Auf einmal hat er 200.000 Bitcoins oder sowas.
I bought that Trump coin and went to the moon. went to the moon, baby.
Oh, shit, man.
Der ist gut. Alright, was haben wir noch?
Ich hatte noch einen Nachtrag zu der Rashee Rice-Situation, den ich nicht wusste. Wir haben ja letztes Mal gesagt, hey, stay off the weed.
Under Influence, oder was?
Ja, ich dachte, nee. Das war das Ding.
Genau, was ist denn genau passiert? Er wurde angehalten und war high oder wurde nur unter Possession gefunden?
Er hat einen Drug-Test gefailed, weil der unter Probation war. Wenn du auf Bewährung bist in den USA, dann musst du regelmäßig, hast du Drug-Tests.
Und
er hat einen Drug-Test gefailed. Mhm. Was mir nicht bewusst war, ist, dass er anscheinend eine Knie-OP hatte.
Crazy, Digga.
Meniskus sauber gemacht wurde, ein paar Sachen müssen wurden. Und dann ist mir eingefallen, was wir am College immer alle gedacht haben. Und zwar, wenn du eine OP hast, dann wirst du für die nächsten paar Wochen nicht gedrug-testet, weil du sowieso ja Medizin bekommst und sowas. Und normalerweise, zumindest am College, haben dich dann die Schulen nicht gedrug-testet. Das heißt, die Jungs haben es immer als eine Opportunity genommen. Light that shit up.
Ja? Yeah? Ach krass, okay. Ja, dann musste ich nicht.
Wir waren
anders. Ja.
Viele Jungs aus Florida im Team. Das ist dazu. Aber ja, das heißt, das hat für mich das Ganze nochmal ein anderes Licht gerückt, wo ich sage, so, okay, klar, keine gute Entscheidung.
Mhm.
Keine hilft dir in deiner Karriere nicht, natürlich. Aber ich muss ihm ein bisschen Bail shooten, als okay, du hast gerade eine Meniskus-OP gehabt, du hast vielleicht Schmerzen. Ich kenne einige Jungs, die zum Beispiel Schmerzmittel komplett verweigern.
Ja, Weed ist ja komplett ein natural painkiller, ja.
Exactly, ihre eigene Medizin benutzen. Und da ist mir dann gerade okay, vielleicht hat er da einfach sozusagen wirklich einfach nur wieder die schwarze Karte gezogen. Also so wie ich jetzt hier ein paar shitty Days hintereinander hatte mit Flug verpasst und dann Autounfall und sowas, ist sozusagen, hey, du hast die OP, du denkst dir nichts dabei, smokest ein bisschen, am nächsten Tag Drug-Test und auf einmal bist du im Gefängnis. So, das ist so ein Turn of Events, der sagt, halt, okay, da muss ich ein bisschen Bail schießen.
Ja, absolut, da bin ich 100% bei dir. Aber lass mal über die Knie-OP reden und jetzt 30 Tage im Gefängnis sitzen. Ja. Ey, wir reden von einem Meniskus-Cleanout, das ist ein Routine-Eingriff. Wenn du, die gehen da rein, machen ein bisschen sauber und nehmen, ich glaube, da waren so ein paar Floating Pieces und nehmen sie raus. Das ist normalerweise, wenn du gut machst, 4 Wochen, 6 Wochen ist das Ding gegessen, dann bist du wieder okay. Aber nicht, wenn du für 30 Tage im Gefängnis sitzt, das Ding nicht eisen kannst, das nicht bewegen kannst, das nicht mobilisieren kannst und deine normale Rehab machen.
Ja.
Alter, was denkst du, wie das ihn affecten wird?
Bro, das ist tough, man. Also ich weiß natürlich nicht, wie das im Gefängnis läuft. Ich war noch nie da. Ich habe mal, mein Dad was locked up, als ich ihn besucht habe in Florida und sowas. Es sah nicht so aus, wie wenn die da einen großen Physio-Zimmer haben oder sowas. Oder als sie Zugang zu irgendwelchen Modalities. Und das ist ja gerade der große Cheatcode, weswegen Jungs so schnell von Operationen zurückkommen können. Das ist, weil du halt jeden Tag im Training Room bist. Das Ganze wird jeden Tag mobilisiert, getreated, heiß, kalt gemacht, massiert, das ganze Scar-Tissue wird rausmassiert. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der größte Knackpunkt, ist eben, dass du, dadurch, dass es jetzt nicht bewegt wird und nicht eben das Gewebe bearbeitet wird, also massiert wird im Endeffekt, wirst du viel mehr Narbengewebe da drin haben, als du ansonsten gehabt hättest. Und das Ganze kann natürlich dazu führen, dass du eine längere Journey hast, um wieder zurückzukommen.
Ja, das ist echt mies. Also es könnte jetzt sich bis in die Saison so reinziehen. Weißt du, du hast deine 30 Tage im Knast und dann, bis du rauskommst, dann im Endeffekt fängt deine Rehab erst an, weißt du? Und dann bis dahin weißt du nicht, wie krass sich das vernarbt hat. Und dann musst du da erstmal durcharbeiten und alles, weißt du? Also
Und so Narbengewebe ist kein Job, Mann.
Bad Timing, Mann. Ja, Mann. Ich hatte auch immer im ACL.
Ich hatte immer das Narbengewebe war das, war das große Problem nach einer
Weile. Crazy, Mann. Nee, aber ja, wie du sagst, Mann. Bad Timing, bad decision, aber einfach.
It's rough.
Was soll man machen? Also man kann es ihm nicht zu übel nehmen, weil hey, wir hatten alle mal OPs und du willst ein bisschen den Schmerz lindern.
Ja.
Hätte man mal nicht zum Weed greifen sollen. Aber hey, passiert.
Das ist tough. Das ist tough, man. Das ist tough. He's gonna bounce back. Der kommt, findet seinen Weg wieder zurück, bin ich mir sicher. Und dann ist das Ganze ein cooles Kapitel in seinem Buch.
Ja.
Bro, hast du noch was, wo du...
Ja, apropos, hast, wir reden gerade ja von Tennessee. Hast du von dem Kollegen Squirrel White, heißt der Kollege.
Nein.
Hast du nicht gelesen?
Nein, was ist das?
Das ist, okay, Squirrel White ist ein Kollege, der, er war ein undrafted free agent von der University of Tennessee.
Mhm.
Und ganz kurz will ich darauf eingehen. Er hatte als undrafted free agent gesigned nach, also das ist jetzt einfach nur im großen Sinne, also es geht jetzt nicht um ihn, es geht darum, im Allgemeinen darum, er hatte als free agent gesigned und nach den OTAs gesagt, hey, NFL ist zu viel, ich pack's nicht, Druck ist zu hoch. Und hat das Ding, hat gequittet und er seine Karriere an Nagel gehängt. Solche Spieler habt ihr da draußen in Tennessee anscheinend. Ich weiß nicht, was da los ist, aber nee.
Oh shit, okay.
Ich im Endeffekt würde ich einfach nur sagen, dass den Leuten mal ein bisschen näher bringen, wie krass dieser Jump eigentlich ist.
Ja.
Auch, und nicht nur physisch, aber auch mental, Mann. Vom College auf NFL und dann auf einmal bist du in einem Lockerroom mit Professionals, mit Leuten, die das machen. Hey, ich fütter meine Familie mit ihm. Das ist nicht, hey, ich mache das hier um ein bisschen Schule. Nee, das ist mein Beruf und das ist meine Profession und das ist real deal. Und oftmals, ich glaube, Leute unterschätzen, wie ernst das wirklich sein kann und wie viel einmal Mental Pressure da drauf auf dir ist und einfach die Expectations, die einfach da kommen, weißt du, ist einfach nochmal eine Schippe drauf im College und ja, viele, obwohl das so der Traum ist, die können es einfach nicht ab, ne?
Bro, lass mal ein bisschen auspacken, weil es geht ja in mehrere Sachen. Es geht zum einen ein bisschen in mein Thema von vor zwei Wochen, glaube ich, wo wir auf die ganzen neuen Rookies gehatet haben. Und,
genau. Die haben ja auch alle gesagt, hey, das ist it, ne?
Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, fand ich eigentlich interessant, dass, so wie du gesagt hast, College und die NFL sind zwei eigentlich komplett verschiedene Spiele. Wo andere Sachen dich erfolgreich machen. In der NFL ist es ultra mental und es ist ultra viel einfach Availability. Also entweder nicht verletzt werden oder nicht in eine gute Reliability, also dass dein Körper sehr verletzungsresistent ist oder dass du eben bereit bist, mit größeren Verletzungen trotzdem zu performen. Also über Verletzungen durchzutrainieren. Weißt du, ich meine, du die Advil rein und trotzdem practicen und sowas. Also diese Seite wird in der NFL erwartet und ist anders als am College. Es ist nicht so, dass du am College einfach chillen kannst und sowas, aber da ist noch ein bisschen ein Ticken, sogar in der SEC, ein Ticken so, wird auf die Spielergesundheit schon ein bisschen mehr geschaut oder du hast halt immer noch diese Idee, hey, ich habe ja noch nächste Season und sowas und dann machst du halt die OP und dies, das und das andere. Aber was ich beobachtet habe, am College, ich war kein Leistungsträger am College. Also ich hab mein Ding gemacht, ich habe hart gearbeitet, ich habe versucht, was ich kann, aber ich habe es nie in die, abgesehen von meinem Freshman-Year, war ich nie in der Starting-Rotation drin. Ja? Es gibt so viele Jungs, die aus meiner Zeit in Tennessee gestartet haben, die nie einen Snap nur gespielt haben in der NFL. Die nie in Regular Season Game gespielt haben in der NFL. Und ich hab lange wirklich darüber nachgedacht, okay, woran liegt das jetzt so?
Das ist schon crazy.
Die waren eigentlich bessere Spieler als ich.
SEC-Starter ist halt schon oftmals, wo du sagst, okay, das ist so das translated am besten zu der NFL.
Am besten zu der NFL. Ja. Aber am Ende des Tages gab es dann doch eben nochmal auch einfach diese Momente, wenn ich drüber nachdenke, okay, weswegen habe ich mich wirklich durchsetzen können in der NFL. Das sind eben Momente, wo es ist schwer zu erklären, du eine Entscheidung triffst. Du tust in dem Moment entscheiden, okay, I don't give a fuck. Ich mach diesen Block jetzt, ja. Mhm. Oder vor dem Practice der Moment, wo du sagst, hey, weißt du was, fuck it, ich zieh heute durch. Ist mir egal, dass mein Knöchel wehtut, mein Knie wehtut, meine Schulter macht Faxen. So, ich zieh durch, das ist egal. Mhm. So, ich habe Wochen gespielt mit keinem Gefühl in meiner Hand und konnte meinen Finger nicht beugen und sowas. Weißt du, das sind so Sachen, wo ich so drüber nachdenke, okay, das sind die Sachen, wo du einfach gesagt, die dir egal waren, wo du einfach durchgespielt hast. Da war gar keine Frage. Mhm. Und ich, wenn ich wirklich drüber nachdenke, okay, weswegen haben sich viele von diesen Jungs vielleicht einfach aussortiert, waren es eben am Ende des Tages Verletzungen und Mindset, mehr als wirklich das Talent oder wer sie waren als Spieler. Mhm.
Das ist crazy, Mann. Vor allem das Mindset. Ich meine, wie gesagt, das ist nochmal ein komplett anderes Level, weil du einfach mit anderen, mit sehr viel mental tougheren Leuten als im College competest. Stehst du? Und wenn du nicht zu dem Level reist oder drüber, dann hast du keine Chance. Ja. Und das ist das Krasse. Und das ist ein krasses Beispiel, Mann. Ich habe Talent mit krass talentierten Spielern gespielt. Ähnlich, also auch SEC-Kaliber-Jungs oder was auch immer. Die haben bei Big-Time-Schools und die waren Starter und die waren krasser Leistungsträger, waren All-American, was auch immer. Und dann kommen die da rein und das ist der Druck, Mann. Das ist zu viel, Mann. Und ich hätte Leute gesehen, die dann nach dem Camp gecuttet, die werden OTAs gecuttet, wo du denkst, so, shit, Alter, wenn du einfach mal unsere Resumes hier gerade vergleichst, was er geleistet hat in seinem Leben bis jetzt und ich, dann ist der 10-mal so gut wie ich.
Ja.
Aber trotzdem, hey, shit, warum ist das denn nicht? Aber weißt du, crazy. Aber ich glaube, ja, dann irgendwann kommt dann einfach diese Mental Toughness, Mann, und dieser Wille und dieser Want-to, dass du einfach, wie du sagst, du machst einfach, Mann. Ja. Was auch immer es kostet.
Ja, weil das, also ich, wenn ich allein schon anschaue, so, okay, du, auch wenn du die deutschen Spieler eigentlich anschaust, so Sebastian Vollmer, klar, in Houston College gespielt und sowas, sicherlich auch Leistungsträger gewesen, aber jetzt nicht auf dem Level herausgestochen, wie er später in der NFL rausgestochen hat.
Nee, man, ich meine, so, Mann. Digga, er wurde nicht mal zu Kaumann eingeladen.
Exakt. So. Und das ist, was ich meine. So, es ist fast crazy, weil du, auch wenn du ein krasser College-Spieler warst, dich nicht darauf verlassen kannst, dass das eigentlich reicht, um ein krasser NFL-Spieler zu werden.
Nee, so. Ja, aber ich kann von mir persönlich reden, für mich war es immer, also ich bin nicht hier rübergekommen, Alter. Alles, was ich kannte, habe ich verlassen in Deutschland, um hier rüberzukommen und dann das Ding zu half-assen, weißt du, und nicht um Vollgas zu geben und nicht alles rauszuholen, was geht, weißt du. Ja. Das war immer das Mindset. Ja. Shit, Alter. Na, komm, Ruhe, Alter. Ey, ich hab das Beste rausgeholt, das ging, Alter.
Ja, Mann, das, also, am Ende des Tages ist das, was du willst. Und es gibt auch viele Aspekte von der Sache immer, die du nicht kontrollierst. Ja, du kannst Verletzungen nicht kontrollieren, du kannst Verletzungen nicht vorbeugen, du kannst personelle Entscheidungen nicht bestimmen, du kannst nicht bestimmen, bei welcher Mannschaft du am Ende landest, zum Großteil.
Ja, klar.
Alles Sachen, die eine Rolle spielen, aber ist auf jeden Fall ein Case, der eben zeigt, so, hey, der Unterschied zwischen College und der NFL ist riesig. Das ist rein theoretisch dasselbe Spiel. Ich finde, ich kann es auch acknowledgen, am College hast du teilweise krassere Athleten, also reine Athleten, wenn wir reine Athletik sagen, also so Speed und sowas, siehst du beim College krasse Unterschiede und du siehst vor allem ein krasseres Gefälle. Also du siehst Jungs, die halt einfach bessere Athleten sind als diese andere Spieler und die gehen jetzt aber one-on-one gegeneinander. So. Das ist natürlich, das gibt natürlich als Zuschauer ein krasses Excitement. Aber in der NFL ist das Ganze ein bisschen kalkulierter, das ist ein bisschen kälter, so, das ist ein bisschen mehr, die Nummern sind die Nummern, so, du bist 250 und der ist 265, so, es ist nicht mehr so ein großer Unterschied, es ist nicht mehr Freshman versus Senior, sondern hey, so, jeder hier ist ein trained Assassin und let's go, so, wer hat den besseren Plan, so, jeder hat die Technik, jeder will hier draußen sein, jeder hat das Mindset, jeder hat gestern geschlafen, jeder ist hydrated, so, es ist nicht mehr diese ganzen Fragezeichen, die beim College irgendwie mit reinkommen.
Das ist ein guter Punkt. Ja. Weil, Alter, teilweise, du in College Games, du wusstest, Mann. der Junge ist noch nicht ready, Mann. Weißt du, der Boy ist. Wo du wusstest, okay, wir sind einfach besser wie der, weißt du? Wir sind besser wie der eine Spieler, den wir jetzt auseinandernehmen in einem gewissen Spielzug. Und
das,
ja, aber NFL, jeder ist gut, Mann.
Ja, nee, Mann, aber es ist spannend. Also wie gesagt, ich glaube, dieses Gefälle ist natürlich krass und ich glaube, dass eben mit dieser neuen Kultur von NRL wir wahrscheinlich das Ganze noch mehr sehen werden. Also dass du einfach Jungs hast, die sagen, hey, wow, das war nicht ganz das, wofür ich für ich eingesigned habe. Also das ist ja auch, das ist immer so ein Moment in deinem Leben, wenn so, was du gedacht hast, dass es ist, nicht das ist, was es ist. So. Also ich muss ehrlich sagen, den Moment hatte ich beim Football auch. Ich glaube, den hat jeder, wenn du ans College kommst oder wenn du immer wenn du aufs nächste Level gehst. So, hey, ich dachte, Football ist das. Und jetzt sehe ich aber, Football ist.
Digga, du bist das ist anderes. Auch ein krasser Punkt mit dem NIL. Weißt du, weil der Haupt-Recruiting-Tool war vor 10 Jahren, als ich gespielt habe, war wirklich, es war dein Coaching, Development und hier the Potential, du. So und so viele Spiele haben wir in die NFL gebracht. Du hast eine Chance, wenn du unserem Programm folgst, da kommst du auch hin. Ist okay, cool, let's go. Geld. Heutzutage ist es das Number One. Wie viel Geld kannst du mir zahlen? Was macht das denn zu dem Mindset von diesen ganzen Spielern? Die sind soft ohne Ende. Die gehen durch null Adversity durch. Wenn ein Jahr nicht läuft, wie es ist, was machen? Boom. In Transfer Portal und gehen zum nächsten Team und sahen dort ab, weißt du? Und dann kommst du in die NFL. Und auf einmal geben die einen Shit auf dich.
Yeah.
Und du kommst ja mental gar nicht mehr klar, weil du noch nie irgendwie in einer schweren Situation selber warst. Du bist nie durch irgendeine Missgunst, Adversity durchgegangen. Und dann, wundere ich mich nicht, dass die Jungs, Alter, nach einem fucking OTA, Alter, ein Wochenende OTA, so, oder was? Sagen, ey, ich kann nicht mehr.
I'm out of here. I'm returning. I'm making a link. NIL zerstört
diese Shit. Ich sag's dir, wie es ist, Mann. Aber ehrlich, Alter, ich war auch, ich hatte ein paar richtig rough Jahre. Mein erstes Jahr, ich habe gestartet im College. Und dann hatte ich eine Verletzung und mein Starting-Spot war weg. Ich war athletisch ein talentierter Spieler, ich hatte noch viel zu lernen, aber ich war auf jeden Fall talentiert, ne? Aber mein zweites Jahr fast nicht gespielt, weil ich war Backup. Wäre das denn heutzutage gewesen, boom, ich wäre da raus gewesen. Aber was, es hat mich zu einem besseren Spieler gemacht, weil ich gesagt, okay, wie komme ich dahin zurück? Was muss ich machen? Ich habe mit den Coaches geredet, ich habe mehr Filmstudy gemacht, was auch immer, die von mir gefragt haben, so okay, I do it, was auch immer. Weightroom härter trainiert, einfach härter gearbeitet, boom, drittes Jahr wieder gestartet und Breakout hier gehabt.
Ja.
Weil ich die Arbeit reingesteckt habe. Aber heutzutage, das macht ja keiner mehr, Mann. Die sind direkt raus, weißt du?
Ja.
Oh, ist das traurig, Bruder, Mann. Das Shit ist wired, das, Mann.
Also die Frage ist am Ende des Tages, was gibt zuerst nach? Werden zuerst Jungs wieder einfach tougher, weil die ansonsten aussortiert werden, oder verändert sich die NFL? Also ich meine, so entweder die NFL verändert sich oder ihr müsst euch verändern. So eins von beiden. Also ich denke, zum einen wird es jetzt eine Opportunity geben, ein kleines Fenster, wo Jungs sozusagen ihren Weg sich in die NFL fighten können, wenn sie einfach tough sind.
Yeah.
Wenn sie einfach tougher sind als die Jungs, die vielleicht mehr Geld als sie gemacht haben im College und deswegen mehr Gründe haben, früher aufzugeben, sozusagen.
Alter, weißt, Bruder, shit, Alter, weil du weißt noch, zumindest die ersten 4 Jahre, also die letzten, also wenn du jetzt zurückguckst, wenn du talentierte Spieler in die NFL bekommst, normalerweise die ersten 4 Jahre waren die super produktiv, ne? Also weil die eben für diesen Contract Extension gearbeitet haben. Ja. Oftmals, okay, nach deiner Big Extension fällt die Production ein bisschen ab, weil du hast gemacht. Aber jetzt kommen die Jungs rein in die NFL und haben schon Kohle. Haben teilweise schon Millionen auf dem Konto. Wo ist denn die Motivation wirklich, jetzt nochmal zu sagen, boah, ich muss jetzt nochmal, klar, du willst noch mehr machen, aber dir geht's nicht schlecht, du bist kein, weißt du, da gibt's ein Strichwort, nothing is more dangerous than a hungry dog, verstehst du? Aber du bist nicht hungrig.
Ich glaube, du kannst schon so intrinsisch motiviert sein.
Ja, klar,
aber ich glaube eben, dass du eben nicht mehr, also trotzdem dann ein anderes eben Treatment erwartest. Also und das ist eben das Ding. Manchmal glaub, ist deine
krasses Erwachen
Vorstellung, deine Vorstellung davon, wie du behandelt werden solltest und was dein Marktwert wirklich in der NFL, Boots on the Ground, ist wahrscheinlich ein Mismatch.
100%.
Wahrscheinlich denkst du, hey, die müssen dich auf diese Art und Weise anfassen und behandeln und sowas. Und die Scouts gucken dich an und sehen dich einfach nur als ein replaceable cork in the machine. So.
Wäre mal echt interessiert, wie das heutzutage abläuft in so einer SEC-Schule. Wie diese highly paid Spieler behandelt werden. Weil du bist als Coach natürlich auch so, okay, du bist ein bisschen vorsichtig, weil wenn ich jetzt irgendwas sage, was ihm nicht gefällt, dafür muss ich mir nächstes Jahr nur einen Spieler suchen. Also du hast halt so hohes, Risikopotenzial, dass du, wenn du irgendwas falsch machst, was dem Spieler nicht gefällt, wenn du ihn benchst, wenn er Scheiße baut oder nicht performt, dann boom, dann ist er weg und dann, okay, dann sitze ich da ohne ihn, der ein Leistungsträger ist, muss ich wieder von vorne anfangen. Weißt? Ja. Also die werden so mit so Samthänden angefasst, kann ich mir gut vorstellen. Und das macht ja das tut ja den Spielern keinen Gefallen, weißt
du? Ja, nee, als Development-Tool ist es sicherlich nicht hilfreich. Es ist super, dass wenn ein Haufen Familien halt Kohle bekommst, kannst du nichts dagegen sagen. Aber wir werden sehen, was passiert, Mann. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich denke, wir werden einige Underdogs sehen, die sich einen Namen machen in der NFL, weil sie einfach bereit sind, da zu competen. Das ist eine Chance für Jungs von kleinen Schulen, das ist eine Chance für die Undrafted Guys, für die Underdogs, ihren Weg zu machen, Mann. Here we go. Alright. Das ist doch mal ein Wort, Mann. Das ist für heute. Ich wünsche einen Gruß aus Aruba, aus der Wärme. Ich hoffe, bei euch in Deutschland ist es auch warm. Ich hoffe, ihr hattet ein nices deutsches Memorial-Wochenende und ich wünsche euch eine gute Woche. Marc, hast du noch was für die Leute?
Ja, ich sag danke fürs Einschalten, wie immer. Ganz liebe Grüße auch aus dem warmen Texas, Mann. Alter, wir lassen uns hier gut gehen, Poolparty und alles. Also, ja. Ich sag liebe Grüße und
Peace. Bis nächste Woche. Ciao.